The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 9. September. Und auf der MyWay, unserem Mittelstandsstrategiegipfel, da wird es nicht nur zuversichtlich, sondern da geht's auch ziemlich international zu. Chelsea Speaker spricht mit unserem ehemaligen Außenminister Sigmar Gabriel. Und sie spricht mit dem Republikaner und Trump-Kontaktmann hier in Deutschland, David Noah. Sie sprechen über die Logik hinter Trumps Wirtschaftspolitik, falls es die denn gibt. Und Frank Sieren aus Peking ist da, unser China-Korrespondent. Er klärt uns auf über das Reich der Mitte und über das, was von dort auch vielleicht an Importdruck noch zu erwarten ist. Das und alles weiter am 23. und am 24. September im Berliner Westhafen. Noch gibt es, aber ich habe geschaut, nur noch sehr wenige Tickets für die MyWay. Es wird voll. Alle Infos in den Shownotes. Wir sehen uns.
Ich sag mal, man sieht in den Tagen vorher die Umfragen, aber wenn man es dann schwarz auf weiß hat, an so einem Sonntagabend, dann ist das einfach schockierend. Jedenfalls mir ging es so.
Frau Merkel hat einen Einblick erlaubt, einen Einblick in ihr Herz nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, wo die AfD triumphierte und die CDU abgestraft, naja, sprich halbiert wurde.
Das ist ein Einschnitt, ein wirklicher Einschnitt, den wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erleben. Und um jetzt noch was aus etwas Emotionaleres zu sagen, es blutet einem, also mir als CDU-Mitglied, blutet das Herz. Das muss ich wirklich sagen.
Auf der Digital X im Kölner Rheinau-Hafen, das ist ein Event der Telekom dort, da hat sie auf der Bühne gesprochen mit Miriam Meckel. Miriam Meckel ist Journalistin und Professorin für Corporate Communication in St. Gallen. Es ging nicht nur um KI und digitale Disruption, sondern, tja, angesichts der Ereignisse in Magdeburg, auch um Politik, ist ja klar. Merkel empfahl ihrer Partei eine neue Kommunikation mit dem Volk. Da scheint es ja Störungen zu geben.
Wenn man sich anschaut, welche Reichweite zum Beispiel die AfD in den sozialen Medien hat, also welche Informationshoheit, dann ist es nicht damit getan zu sagen, naja, aber wir gehen nicht auf TikTok, sondern dann müssen wir uns dem schon stellen und die Menschen da auch abholen, wo sie sind.
Auch die bisherige Strategie in Richtung AfD hält sie für gescheitert.
So ein Schlagwort wie Brandmauer, das ist eigentlich auch, ich habe das nicht erfunden und ich mag das auch nicht so, ist doch nicht das, was Menschen überzeugt, sondern ich muss sagen, was will ich für dieses Land?
Das heißt nicht, dass Angela Merkel zur Koalition mit Rechtspopulisten rät, das tut sie nicht. Aber sie will, dass ihre Partei in die Auseinandersetzung rund um die Sachthemen endlich einsteigt. Ignorieren, ausgrenzen hat die AfD nicht klein, sondern riesengroß gemacht. Also rät Merkel eben zur eigenen Erzählung und zur Debatte, die die AfD stellt.
Und aus dieser Erzählung heraus ergibt sich von alleine, dass ich mit der AfD gar nichts zusammen machen kann. Wenn diese Partei sagt, ich brauche ein Rentenniveau von 70% und die CDU sagt schon, wenn die SPD sagt 48, das ist aber eigentlich zu hoch. Dann muss sie einfach mal begründen, dass das eine Forderung ist, die ist vom Mond oder weiß ich nicht, vom Mars oder noch weiter weg.
Fazit, ich war dabei in Köln und habe der Frau zugehört und ich habe gesehen, wie die anderen ihr auch zugehört haben. Sehr konzentriert und am Ende gab es leidenschaftlichen Applaus. Angela Merkel ist eine Frau, die in der Union und nicht nur dort immer noch Gravitas besitzt, vielleicht sogar heute mehr als in ihren letzten Amtsjahren. Friedrich Merz. Vielleicht sollte der jetzige Bundeskanzler seine sehr persönlich motivierte Brandmauer, nämlich die gegenüber Angela Merkel, einreißen. Er könnte genau diese Frau jetzt gut gebrauchen. unsere weiteren Themen heute Morgen. Tim Höttges, CEO der Telekom, und Roland Busch, CEO von Siemens, waren ebenfalls auf der Digital X, um über die KI-Revolution zu sprechen. Roland Busch über KI.
Nochmal, das ist die Jahrhundertchance für Deutschland.
Außerdem, meine Kollegin Alef Doğan hat ein sehr pionieriges Videoformat gestartet. Und zwar eins, das auf Deutschlands Zukunft wettet. Und wir erklären mal heute Morgen, wie das funktioniert. Außerdem hören wir ein Stück Musikgeschichte, das seit 55 Jahren die Menschheit berührt. Und ich garantiere, Sie heute Morgen auch. Zwischen den Deutschen und ihrer eigenen KI-Erfolgsgeschichte Made in Germany stehen, tja, wir selbst. Verzagtheit, dann gibt es auch Behördenmentalität. Jedenfalls gibt es mehr Regulierung und Beschränkung als Leidenschaft für die künstliche Intelligenz. Das gilt es zu thematisieren und dann zu überwinden. Dafür ist die Digital X da. Die Digital X ist ein Technologiefestival, das die Telekom ins Leben gerufen hat. Da habe ich mit zwei Konzernchefs auf der Bühne gesprochen, die gerade bei diesem Thema super kompetent sind. Das eine ist Tim Höttges, der CEO der Telekom, und das andere ist Roland Busch, CEO von Siemens. Der eine, Höttges, hat 200.000 Mitarbeiter weltweit, darunter eben auch die in den USA, T-Mobile USA. Und Roland Busch ist verantwortlich für rund 300.000 Beschäftigte, ebenfalls weltweit. Und ein Konzern, der in den nächsten 3 Jahren 1 Milliarde Euro in KI investieren will. Genau diese Summe hat auch Höttges in die Hand genommen. Die investiert der Telekom-Chef nämlich mit Nvidia, dem US-Partner, in ein großes KI-Rechenzentrum in München. Also es tut sich was. Und das Thema KI ist hier kein feuilletonistisches, sondern das ist Hardcore-Wirtschaft. Wirtschaft, mit der sich, und darüber haben wir gesprochen, doch in Deutschland was bewegen lässt. Also, wenn man wissen will, wo Deutschland steht, dann jetzt hingehört. Hier Auszüge aus unserem Gespräch. Die erste Frage ging an Roland Busch.
Herr Busch, Sie sind Physiker von Haus aus. Sie beschäftigen sich auch mit den Geschwindigkeiten der verschiedenen Umwälzungen auf der Welt. Machen Sie uns mal die Zeitachse auf, von der Dampfmaschine über die Elektrizität, Internet und die KI-Revolution. Wie schnell sind diese Prozesse?
Beim Dampf hat es 60 Jahre gedauert, bis Dampfmaschinen letztendlich die Gesellschaft verändert haben. Bei Strom hat es 30 Jahre gedauert. Das kennen wir sehr gut. Siemens ist damit groß geworden. Also 30 Jahre, das ist so das Berufsleben, mehr oder weniger.
Da waren Sie der Champion.
Und vor allen Dingen in allen Bereichen. Von den Antrieben, Fertigungen komplett neu aufgebaut, Kommunikation, Mobilität. Also wirklich, das ging einmal komplett quer. Und wenn man damals gesagt hätte, was heißt denn Strom, Elektrizität, was kann das alles? Ich glaube, keiner hätte eine Vorstellung gehabt, was das alles kann. Das hat sich dann wiederholt. 15 Jahre hat es gedauert, Internet, PC, wo man anfangs gedacht hat, naja, ist schön, man kann ein bisschen kommunizieren. Wer hätte gedacht, dass es ein Google Maps gibt oder ein PayPal oder solche Geschichten. So, und jetzt, und das ist aber das kleine, der kleine Haken an dem Ganzen, KI wird sich in 7 bis 8 Jahren in der Geschwindigkeit entwickeln, bis sie komplett die ganze Gesellschaft durchdrungen hat. 3+ sind schon vorbei. Das heißt, du hast vorhin über die Geschwindigkeit, dass das Momentum erst startet. Ich unterschreibe das voll. Die nächsten 4 Jahre werden entscheiden, ob wir über Firmen, die all in gehen, die sagen, KI, ich baue das ein in meine Prozesse, in meine Produkte, und welche, die es nicht tun, und es wird einen Unterschied geben. Ja.
Würde uns, Herr Höttges, denn eigentlich ein KI-Kanzler helfen, eine Schnittmenge von Interessen zu errechnen? Das, ich meine, wir haben es ja mit ganz vielen Rente, Sozialsystem, Steuer, wir haben es ja mit vielen mathematischen Gleichungen eigentlich zu tun. Ist ein KI-Kanzler für Sie denkbar und vielleicht sogar die Lösung, Rationalität reinzubringen?
Ich glaube nicht, dass Präsident Xi oder der Präsident Trump KI-Experten sind. So, also von dem her, Dominik, glaube ich, das ist nicht die Lösung. Was wir in diesem Land brauchen, ist schon eine Politik, die irgendwo wieder den Wohlstand und wieder das Zielbild formuliert. Und wir brauchen dafür Verständnis für die Digitalisierung. Und wir müssen da auch entsprechend die Rahmenbedingungen schaffen. Wir brauchen eigene Data-Center-Infrastruktur, wir brauchen eigene KI-Modelle. Ich glaube nicht, dass wir uns da völlig abhängig machen sollten von den Amerikanern. Es müssen ja nicht die Super-Large-Language-Modelle sein. Ich finde, wir sollten schon Digitalisierungswillen und Mut haben. Mhm. Und nicht immer alles kleinreden. Ja, ich bewundere Carsten Wildberger, wie er da gegen alle Windmühlen kämpft und ihm jeder erzählt, oh, ist das möglich? Kannst du das beihilferecht? Denk an die 11.000 Kommunen. Was ist denn da schon wieder los? Oh, und dann wird wieder digitaler Divide gemacht, wenn eine 80-jährige Dame die App nicht auf ihrem Handy geladen bekommt. Das sind alles die falschen Diskussionen. Es sind alles die falschen Diskussionen, die unser Land langsamer machen, die unseren Wohlstand verringern werden. Ja. Und das ist unser Problem in diesem Land.
Und deswegen sind wir ja hier zusammengekommen. Herr Busch, es ist nicht nur tatsächlich die Politik. Wir spüren auch, dass auch im Mittelstand es Reservationen gibt gegenüber den Investitionen. Was ist Ihr Pitch gegenüber dem deutschen Mittelstand, dem industriellen Mittelstand für die industrielle KI, Ihr Elevator-Pitch, Menschen zu überzeugen, jetzt nach vorne zu gehen und hier sich nicht mit Bedenken aufzuhalten?
Momentan läuft an vielen Stellen, nicht an allen, an vielen Stellen laufen uns chinesische Wettbewerber den Rang ab, die einfach gute Maschinen bauen. Vielleicht sind es noch nicht die High-End-Maschinen, die dann ganz, ganz tolle Dinge können, aber gute Maschinen, die die meisten brauchen, für 20-30% geringere Kosten. Okay, was ist die Antwort? Glauben wir, dass wir das hier in Deutschland 20-30% billiger machen können? Ich glaube nicht. Die Antwort heißt, ich muss eine komplett andere Value Proposition, also andere Funktionalität anbieten, das geht mit KI. Und das geht, wenn man halt weiß, wie die Maschinen im Einsatz sind, das Domänen-Know-how, das haben wir, und zwar deutlich länger als jeder andere. Und man weiß, wie man diese Maschinen baut und man hat die Daten dazu. Jahrzehntelange Datenbanken, die, und da geht es gar nicht um das letzte Modell oder die Daten aus dem letzten Modell kommen. Die letzten 5 oder 10 Jahre an Daten sind super aufschlussreich. Und damit kann man sich absetzen von einem Wettbewerb, der schlichtweg nur auf Kosten guckt. Und ich glaube, das ist unser Spiel. Wir sind ja momentan, das hast du vorhin schon gesagt, das ist ja momentan die größte Wette in der Geschichte der Menschheit, die momentan begangen wird. Also wir reden über $1 Billion Investitionen. Also das ist von der Größe her schon mal die größte Wette und die größte Wette auch, weil man nicht weiß, wann wird es denn zurückgezahlt und wie.
Sie sagen jetzt 1 Billion, es werden in Summe natürlich mehrere Billionen am Ende sein in diesem Investitionszyklus. Sie haben die Frage gestellt, die nicht ganz unwichtig ist, wer bezahlt das? Wer bezahlt diese Börsenkapitalisierung, die verrückt sind zum Teil, sagen manche, und wer bezahlt die realen Investitionen, bei denen Europa noch hinterher ist. Ist das klug, dass wir hinterher sind womöglich? Oder denken Sie, dass diese Investitionen sich in volkswirtschaftliche, nachweisbare Leistungen übersetzen?
Also ich glaube, dass viele in Amerika momentan dieses Fear of Missing Out haben und deswegen diese gigantische Wettrennen entstanden ist. Es wird eine Konsolidierung geben, das ist meine persönliche Wette. Übrigens, die haben wir auch immer gesehen. Nach dem Eisenbahnboom gab es einen riesen Crash. Erinnert euch vielleicht noch, einige werden wahrscheinlich noch Zeitzeugen sein, als wir hier die ganze Backbone-Infrastruktur gebaut haben. Da wurde überall Glasfaser im Boden verlegt für die großen Trassen. Am Ende des Tages gab es riesige Pleiten. Und die zweite und dritte Generation, die wird damit richtig Geld verdienen. Wir müssen jetzt daran teilnehmen. Man muss vielleicht nicht all in gehen, aber man muss schon mitspielen in dem ganzen Konzert. Und das versuchen wir. Übrigens, dass wir das können, war ja Ihre Frage vorwärts. Ich meine, eine Siemens steht außer Frage. Das ist eine Ikone. Guck mal, wen gibt es denn sonst noch in der Welt für industrielle Produktion, der irgendwo vergleichbar ist? Ja, da gibt es vielleicht 2 Spieler, einen in Amerika und einen vielleicht noch in der Schweiz. Ich will jetzt gar keine Konkurrenz hier aufmachen. Aber die Telekom ist doch ein gutes Beispiel. Wir waren vor 30 Jahren eine Behörde.
Ja.
Behörde. Ja. Und wir waren nicht in der Lage, unsere Kunden mit einem vernünftigen Anschluss zu bedienen. Ich will nicht sagen, dass es nicht immer noch welche gibt, die wir schlecht bedienen, aber wir kämpfen um jeden Kunden.
Ja. Ja? Die Wartezeit hat sich verkürzt.
Ja, es gibt keine Wartezeit bei uns im Callcenter momentan. Dank übrigens KI.
Wer erinnert noch an Wartezeit bei der alten Telekom aber, sozusagen? Wer erinnert das noch von
jetzt,
Ihnen?
Jetzt laber nicht an den alten Geschichten rum. Weil das ist unser Problem, dass wir immer wieder verfallen in diese, wir können es nicht. Ach, wir waren doch so schlecht. Oder wir müssen einen Optimismus entwickeln. Wir werden nicht siegen, wenn wir von vornherein schon die Schere im Kopf haben und sagen, ja, wir waren doch früher viel schlechter. Und ich sage, wir können Data Center, wir können KI in den Netzen, wir werden die Ersten sein, die 6G bauen werden. Ja. Und mit diesem Optimismus treibe ich 200.000 Leute vor mir her und ich bin mir sicher, dass wir in diesem Markt reduzieren werden. Und genau diese Chance haben die ganzen Maschinenbauer, die ganzen Hidden Champions, die gesamten Unternehmen, die hier da sind. Ja. Das ist meiner Meinung nach eine Riesenchance und wir sollten nicht immer in diesem Defätismus fahren. Ja.
sagen, kein Defätismus, da gehe ich ja mit, Herr Höttges, aber meine Antwort darauf ist Realismus. Die Frage, wir stagnieren im siebten Jahr, der Ministerpräsident dieses Landes hat es angesprochen, im siebten Jahr, wann und können überhaupt von dem, worüber wir jetzt gerade sprechen, Wachstumsimpulse für Deutschland ausgehen? Wie kann man sich das vorstellen, in welcher Größenordnung? Ist das eine Technologie, die sozusagen unabhängig von politischen Steuer, Rente und all diesen Themen uns einen Schub geben kann?
Also, machen wir dann eine Analyse. Wir sind heute mit großem Abstand vor Japan und Indien die drittgrößte Nation der Welt, was Bruttoinlandsprodukt anbelangt. Pro Kopf spielen wir in den Top 10. Mhm. So, ich weiß nicht, ob Sie kennen Bruttoinlandsproduktwachstum. Vielleicht kennen nicht alle Potenzialwachstum. Ich erkläre das mal ganz kurz. Potenzialwachstum ist im Wesentlichen das Auto, mit dem wir fahren. Wie schnell kann das fahren? Und Bruttoinlandsproduktwachstum ist die Rundenzeit, die wir haben. Das Auto hat 3 Parameter, die bestimmen, wie schnell wir wachsen können. Das eine ist das schiere Arbeitsvolumen, das zweite ist das Kapital, das investieren, und das dritte ist der Technologieeinsatz. Fangen wir an. Arbeitsvolumen: von 40 Ländern OECD ist Deutschland auf dem letzten Platz mit 1340 Stunden. Die Schweizer arbeiten 5 Wochen mehr als wir. Kapitalinvestitionen, netto Produktivitätinvestitionen 0,2%, USA 4, Dänemark, Schweden 4-6, Polen 6-8. Und der letzte Punkt ist Technologie. Da gebe ich nur 2 Beispiele. Das eine ist, wir regulieren uns zu Tod, sodass Technologie auch gar nicht zum Einsatz kommt. Das müssen wir aufpassen. Und der andere Punkt ist, der Technologie macht sich auch fest, kann ich exportieren, wollen andere meine Produkte kaufen. Das geht momentan in die falsche Richtung. So. Wenn man an diesen Parametern nichts ändert, jetzt können Sie nachgehen, Kapital investieren, also und zwar wirklich in produktives Wachstum investieren und keinen Verschiebebahnhof. Wir haben viel zu viel Investitionen in Substanz. Da müssen wir arbeiten. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wir müssen einfach wieder leistungsfähig werden mit allem, was dazugehört. Gehört auch Teilzeitarbeit dazu, viel zu hoch. Und bei Technologie, Ausbildung, Weiterbildung und vor allen Dingen wenig regulieren, Leitplanken setzen und versuchen, extrem schnell Technologien anzuwenden. Die Kombination aus industrieller Stärke und Digitalisierung und KI, das findet in China statt, extrem schnell. Ja. Mhm. Und wir können das auch, aber wir müssen es dann eben machen. Und wie wollen wir es denn erreichen, wenn nicht über die Jahrhundertchance, die jetzt vor der Tür steht, Kombination aus einer wahnsinns leistungsfähigen Technologie, Domain-Know-how und Daten, was wir haben. Wir wissen, wie man Dinge fertigt. Wir haben Assets, die wir betreiben. Also ich meine, nochmal, das ist die Jahrhundertchance für Deutschland.
Das Gespräch war länger, als es heute Morgen in unseren Pioneer-Podcast passt, ist ja klar. Aber mehr Infos, viele Grafiken und Zahlen rund um die KI habe ich mitgebracht von dieser Digital X. Und das gibt's heute Morgen im Pioneer Morning Briefing in der, wenn man so will, schriftlichen Variante. Zukunft kommt von Zuversicht. Das ist unser Motto hier bei The Pioneer. Naja, die Stimmung im Lande, die könnte in der Tat ein bisschen mehr Zuversicht vertragen. Deshalb haben wir ein neues Format gestartet. Es heißt Deutschland wird gut wetten. Dieses Format ist etwas ganz Eigenes. Es ist ein Podcast, ein Videopodcast, aber viel mehr als das. Meine Kollegin Aleph Duan spricht mit 12 verschiedenen Experten über verblüffend positive Entwicklungen hier bei uns in Deutschland. Die Gäste schließen jeweils eine Wette für eine bessere Zukunft ab und dann sind Sie dran. Sie können abstimmen, ob Sie auch an diese Wette glauben oder eben nicht. Mit dabei sind Maya Göpel, Herbert Diess, Diana Kinnert und viele mehr. Den Anfang macht der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens. Er hat die ZDF-Reihe Terra X, Faszination Erde, moderiert. Sein Gespräch mit Aleph ist bereits jetzt zu hören. Wir sind online damit. Abstimmen kann man auch schon. Dirk Steffens sagt, die Probleme im Klima- und Umweltbereich, die sind da, auf jeden Fall. Aber die Lösungen sind es eben auch, bei der Energiewende zum Beispiel.
Wir haben eine Trump-Regierung in den USA und trotzdem ist der Solarstrom gerade größer geworden als der Kohlestrom in den USA. In Deutschland produzieren wir schon 60% unseres Stroms aus Erneuerbaren. Das ist mit Abstand die größte und preiswerteste Energiequelle. In China sind über 60% aller Neuzugänge. Ich höre nicht auf, wenn du nicht stoppst. Ich kann das 3 Tage lang machen. In China ernsthaft. In China sind 60% aller neu zugelassenen Autos bereits E-Autos. Die kommunistische Partei des größten CO2-Emittenten auf diesem Planeten hat sich ins Manifest geschrieben, sie wollen die ökologische Führungsnation der Welt werden. Nicht, weil sie Gutmenschen sind, sondern weil sie wissen, da kann man in Zukunft ökonomisch die Kohle machen.
Deutschland wird gut wetten. Sehen und hören Sie sich das an und trainieren Sie Ihre Zuversicht. Wie ein Muskel muss man die Zuversicht trainieren, gerade in finsterer Zeit. Optimisten, das kommt noch dazu, leben länger. Den Link zu allen Infos finden Sie in den Shownotes. Das wird richtig gut.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das berichtet ab 5 Uhr der neue Pioneer-Podcast Frontrunner. Sie hören unter anderem die wichtigsten Schlagzeilen der internationalen Wirtschaftspresse, präsentiert von einem digitalen Verwandten von mir, Gabor der Zweite.
The Pioneer Frontrunners, das 5 a.m. Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Hier die Highlights aus den Finanzmedien heute früh. Die Bank of England sieht die größten Risiken für einen neuen Inflationsschub in Kriegen und dem Klimawandel. Damit macht die gedruckte Ausgabe der Financial Times heute auf. Notenbankchef Andrew Bailey warnt, die faktisch gesperrte Straße von Hormuz und knappe Raffineriekapazitäten könnten die Energiepreise weiter treiben und Dürren in Großbritannien zusätzlich die Nahrungsmittelpreise. Für das 4. Quartal rechnet die Bank of England mit einem Anstieg der Inflation auf 3,2%. Auf einen Zinsschritt lässt sich Bailey nicht festlegen. Zugleich platziert London 30-jährige Anleihen so teuer wie seit fast 3 Jahrzehnten nicht. Bis Ende nächsten Jahres könnte KI außer Kontrolle geraten. Davor warnt ein Forscher, der Anthropic aus diesem Grund verlassen hat. Das Wall Street Journal berichtet exklusiv über den Fall. Der 27-jährige Brite, zuvor bei OpenAI beschäftigt, hält die aggressivsten Sorgenszenarien für die wahrscheinlichen. Verantwortlich entwickeln lasse sich eine solche Technologie nur mit staatlichem Eingriff oder einer abgestimmten Verlangsamung der ganzen Branche. Kompromisse bei der Sicherheit seien unvermeidlich, solange die Unternehmen gegeneinander und gegen chinesische Anbieter antreten. Zum ersten Mal soll in den Vereinigten Staaten ein stillgelegtes Atomkraftwerk wieder Strom liefern und das Unternehmen dahinter an die Börse gehen. Das berichtet Barron's. Holtec Nuclear will rund 900 Millionen Dollar einsammeln. Bewertet würde die Firma mit mehr als 10 Milliarden. Der 2022 abgeschaltete Reaktor Palisades in Michigan soll bis Jahresende vollständig in Betrieb sein und dann bis zu 800.000 Haushalte versorgen. Bund und Bundesstaat haben bereits Geld dazugeschossen. Die erste Notierung des Unternehmens soll noch in diesem Monat erfolgen.
So klingt also der Frontrunners Podcast montags bis freitags immer börsentäglich in der Pioneer App, bei Spotify, bei Apple Podcast. Viel Spaß.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass man auch aus dem Bett heraus arbeiten kann. Wir haben es ja alle geahnt. Aus dem Bett heraus arbeiten, das haben John Lennon und Yoko Ono im Jahr 1969 getan. Und mit was? Mit Erfolg. One, two, three, four. Sie starteten eine Friedensbewegung aus dem Bett heraus, die sogenannten Bed Ins. Die schrecklichen Bilder des Vietnamkrieges ließen John und seine Frau Ende der 60er zu Pazifisten werden. Give Peace a Chance sangen sie direkt aus einem Montrealer Hotelzimmer, umgeben von weiteren Pazifisten. Und auch später blieb John seiner Friedensbotschaft treu. Weniger kämpferisch formulierte Lennon das 2 Jahre später in dem Song Imagine. Imagine all the people living for today. Und genau der feiert heute Geburtstag. Heute vor 55 Jahren wurde das Album Imagine in den USA veröffentlicht. Was für ein Hit! Imagine. Imagine wurde zu einer der bekanntesten Friedenshymnen überhaupt. Imagine erreichte in 7 Ländern Platz 1 der Albumcharts, darunter USA und Großbritannien. Die Single millionenfach verkauft. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Start in diesen neuen Tag. Auch wenn wir das Bett, würde ich vorschlagen, dennoch alle verlassen. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.